Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. In einem Hochtal in der fränkischen Schweiz sitzt Ende der 60er Jahre ein alter Mann auf einer einfachen Holzbank vor einem verlotterten alten Bauernhaus am Waldrand. In dem kleinen Stall steht schon lange keine Kuh mehr, ein paar Hühner rennen rum, auch in den Stall rein und draußen und so, auch in die Wohnung rein oder in diese Hütte. Die Tür steht offen, aus dieser offenen Tür riecht es nach kalter Asche. Kommt mal ein Wanderer vorbei und grüßt diesen Alten, erntet er mürrische Blicke. Sagen tut der Alte so gut wie nie etwas. Er mag es nicht, wenn Menschen ihn stören, er will in Ruhe gelassen werden. Im Dorf unten erzählt man sich so einiges über ihn, dass er manchmal herumschreie wie schon sein Vater früher, dass man mit ihm lieber nichts zu tun habe, dass er manchmal auch in seiner eigenen Haus randaliere. Man hat mit ihm lieber nichts zu tun, der Alte ist unheimlich, er hat mit Sicherheit Geheimnisse, man kann ihm nicht trauen. Der Roman Im Tal von Tommy Goertz erzählt die fiktive Lebensgeschichte von Anton Rosser. Ich fand den Roman hinreißend, ich habe ihn im Januar gelesen, ehrlich gesagt gehört, Hörbuch, hinreißend, wenn auch traurig. Es ist die Geschichte dieses alten Mannes, die beginnt, als er ein kleiner Junge ist, der bei seinem gewalttätigen Vater auf diesem Hof im Tal aufwächst. Und dieser Junge, später ein Mann, ist dazu verdammt, ein Außenseiter zu sein. Er kann ohne zu stottern kaum einen Satz sagen, er erlebt immer wieder Ablehnung, zieht sich in sich selbst zurück, vor allem vor dem Vater. Er geht durch zwei Weltkriege. Zeit seines Lebens versucht er, sich irgendwie durchzukämpfen zu sowas Ähnlichem wie Glück und verliert diesen Kampf bis zum Ende. Wird immer wieder vom Vater heimgesucht in seinen Träumen, wird missverstanden, versteht auch die Welt nicht. Anton Rosser. Mich hat dieser Roman berührt, weil er dich in die Perspektive mitnimmt oder in die Perspektive eines Menschen hinein versetzt, muss man sagen, der eigentlich ein gutes Herz hat und der doch zu einem wird, dem man nicht trauen kann. Der allen fremd ist, dem auch alle fremd sind. So, ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, wie das mit dem Vertrauen zu Menschen ist, denen wir von Haus aus erstmal nicht vertrauen. Nicht über den Weg trauen, uns unsicher sind. Und Jesus erzählt dazu eine sehr bekannte Geschichte in Lukas 10. Ich lese sie vor, auch wenn die meisten von euch sie mit Sicherheit kennen. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege den Verwundeten, wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. So, die kennt man ja als die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ne? Samariter ist heute geradezu ein Synonym geworden für einen Menschen, der selbstlos hilft. Dann ist man ein Samariter. Als Jesus die Geschichte erzählt, ist Samariter ein Mensch, dem man nicht traut. Jedenfalls nicht, wenn man ein Jude ist. Kurz zum historischen Kontext. 750 Jahre bevor Jesus diese Geschichte erzählt, hat das Großreich Assyrien das israelische Nordreich, dessen Hauptstadt Samaria war, erobert und daraus die Provinz Samarien gemacht und dort immer wieder andere unterworfene Ethnien angesiedelt. Und jetzt, 750 Jahre später, also zur Zeit Jesu, sind die Samariter oder die Samaritaner eine Mischbevölkerung. Und es sind außerdem religiöse Abweichler, immer aus jüdischer Sicht gesehen. Also sie lassen als Heilige Schrift nur die 5 Bücher Mose zu. Und ihr Heiligtum liegt auch nicht in Jerusalem, sondern auf dem Berg Garizim. Aus jüdischer Sicht sind die Samaritaner keine Juden. Und man meidet sie, man meidet auch ihr Land, man kann ihnen nicht trauen. Möglicherweise, so kann man vermuten, geht es den Samaritanern umgekehrt ähnlich. Also, Jesus erzählt eine Geschichte, in der zwei Menschen nicht helfen, von denen man das erwartet. Und der, der es dann tut, ist einer, von dem man es eigentlich nicht erwartet. Der, dem es zu misstrauen gilt, eigentlich, entpuppt sich als ein außerordentlich großzügiger Helfer. Also als ein Mensch, dem man unbedingt hätte vertrauen müssen. Diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, einen Rahmen, den habe ich bis jetzt noch weggelassen, einen Kontext. Vorher hat Jesus ein Gespräch mit einem Schriftgelehrten und dieser Schriftgelehrte fragt ihn, jetzt plump gesagt, wie kommt man in den Himmel? Irgendwie ist das eine Fangfrage, obwohl mir nicht ganz einleuchtet, wo die Falle bei dieser Frage ist, aber es wird da so gesagt, dass das eine Fangfrage sei. Jesus fragt jedenfalls zurück, was liest du in den Schriften? Der sagt, dass man Gott lieben soll und seinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, ja, du sagst es, mach das. Und dann sagt der Schriftgelehrte, ich lese mal vor, er wollte sich verteidigen, deshalb sagte er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Wer ist denn mein Mitmensch? Dann erzählt Jesus diese Geschichte. Wer ist denn mein Mitmensch? Anton Rosser aus da oben im Tal? Vielleicht erinnert ihr euch, ich glaube fast jeder, naja, aber ich sag mal so in dörflichen Strukturen oder vielleicht auch kleinstädtisch oder, ja, man kennt doch, wenn man an seine Kindheit denkt, es gab doch da einen so einen seltsamen Typen irgendwo in der Nachbarschaft. Wo man denkt, wo man die Mutprobe war, da hinzugehen und zu klingeln, wegzurennen und so. Ist das mein Mitmensch? Wer ist denn mein Mitmensch? Die Frau mit dem leeren Blick und dem nervigen Kind beim Penny an der Schlange kurz vor Feierabend und ich stehe dahinter. Ist das mein Mitmensch? Oder ist dein Mitmensch hier, der da oder die da neben dir in der Reihe sitzt? Also wen soll ich lieben wie mich selbst, wenn es nach Gott geht? Und man könnte jetzt meinen, dass die Geschichte folgende Antwort gibt. Dein Mitmensch ist der, der zusammengeschlagen am Straßenrand liegt und wo du jetzt eben gerade vorbeikommst. Ja, also dein Mitmensch ist die, die jetzt deine Hilfe braucht, einfach weil du gerade da bist. Das ist dein Mitmensch. Das stimmt ja auch. Nur sagt Jesus am Ende der Geschichte es irgendwie komisch, so dass die Geschichte einen anderen Drive kriegt. Nämlich er sagt so, was meinst du? Wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Bei Luther steht ein Mitmensch geworden. Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es genauso. Also die Geschichte sagt eigentlich dies. Die Frage ist nicht, wer dein Mitmensch ist. Die Frage ist, ob du ein Mitmensch bist. Die Frage ist, ob du ein Mitmensch bist. Und hier ist einer Mitmensch, von dem man nicht gedacht hätte, dass er einer ist. Die Geschichte arbeitet ja mit Stereotypen. Und deswegen habe ich gedacht, dazu müssen wir uns ein paar Gedanken machen. Über Stereotypen und was das mit unserem Vertrauen macht. Es arbeitet mit Stereotypen, die Geschichte, und versucht sie aufzubrechen. Also welche Stereotypen haben wir hier? Ja, zuerst mal vielleicht, der da zusammengeschlagen wird, das ist ein Jude. Das ist vielleicht jetzt noch kein Stereotyp in dieser Geschichte, aber das ist auf jeden Fall ein jüdischer Mann. Das wird nicht gesagt, aber es liegt auf der Hand. Ne? Jesus, das sind seine Zuhörer, mit denen er da redet. Ein Mann geht. Also mit dem identifiziert man sich. Man kann sagen, einer von uns erfährt Gewalt. Und jetzt kommen zwei Stereotypen. Die helfen sollen, es aber nicht tun, sind Vertreter der Religion. Also heute würde man sagen, Kirchenleute irgendwie. Das Stereotyp wäre vertrauenswürdige, ehrenwerte Leute. Ich weiß, das Stereotyp funktioniert heute nicht mehr. Aber damals. So, also, und dann der Fremde, der Samaritaner, der Stereotyp einer von den anderen, einer von denen, denen du garantiert nicht trauen kannst. Stereotypen und wie wir mit ihnen umgehen. Und jetzt finde ich wichtig, dass du die Predigt und diese Geschichte nicht ins moralische Ohr bekommst. Also das würde nämlich dann so lauten, Menschen ausgrenzen ist schlecht. Vorurteile soll man nicht haben. Also lassen wir das sein. Du solltest das nicht in das Ohr bekommen, weil das wenig ändert, wenn wir das auf diesem moralischen Ohr hören. Das ändert uns in der Regel selten. Und deswegen finde ich, es hilft sich klar zu machen, dass unser Gehirn erstmal genauso funktioniert. Also unser Gehirn denkt in Schubladen und es bildet Vorurteile, also Vorurteile, um in Situationen schnell entscheiden zu können, ohne sich vorher immer ein genaues Bild und umfassendes Bild der Lage machen zu müssen und von diesen Menschen machen zu müssen. Also unser Gehirn entscheidet sehr schnell, soll ich dem vertrauen oder nicht. Und das tut es über Vorurteile. Also triffst du nachts auf der Straße zwei Menschen in blauer Uniform, entscheidet dein Gehirn sofort Polizei. Und denen schenkst du Vertrauen oder rennst weg, je nachdem, wie du nachts so unterwegs bist. Auf jeden Fall klärst du nicht mal erst, ob die zwei vielleicht zu einem Faschingsumzug hier gehören und sich einfach wahnsinnig gut verkleidet haben, sondern dein Gehirn hat ein Vorurteil und entscheidet sofort. Klingelt an deiner Tür ein 150-Kilo-Mann mit einem rasierten Schädel und einem Baseballschläger, dann könnte das natürlich der übergewichtige Bruder von dem Freund deines Sohnes sein, der jetzt ein Sportgerät nach Hause bringt. Das ist möglich, aber dein Gehirn wird in Millisekunden ein Vorurteil oder aufgrund eines Vorurteils eine andere Entscheidung treffen. Und das kann man deinem Gehirn auch nicht verübeln, selbst wenn es diesem gutmütigen großen Bruder hier Unrecht tut. Also unser Gehirn tickt erstmal so. Es antizipiert, also es macht Vorannahmen, lieber als dass es nachher dann reagiert. So, es trifft Vorhersagen aufgrund von Erfahrungen, die in unserem Gedächtnis irgendwie abgespeichert sind. Und diese Erfahrung haben wir in stark vereinfachten Kategorien abgespeichert. Uniform gleich Polizei. Das stimmt natürlich manchmal nicht, aber so. Und ich dachte, erstmal müssen wir froh sein, dass unser Gehirn das kann. Wir kämen sonst nicht durch den Tag. Die Kehrseite ist jetzt, dass die Welt komplexer ist als die Schubladen unseres Gehirns. Und das ist noch schlimmer, dass sich diese Schubladen zu Stereotypen verfestigen können. Also wir nehmen dann bei Menschen Eigenschaften an, einfach weil sie zu dieser Gruppe gehören oder so aussehen. Und das ist noch halbwegs akzeptabel, solange wir den Menschen positive Eigenschaften unterstellen. Also Schweizer gleich pünktlich, so ein Stereotyp. Aber gut, damit kann ich leben. Diskriminierend wird es, wenn es negative Eigenschaften sind und wenn wir Menschen darum dann schlechter behandeln. Aufgrund dieser Schubladen. Aber unser Gehirn tickt erstmal so. Ich habe im Netz einen Test gefunden, ich kann jetzt nicht mehr auswendig sagen, wo das war. Aber den habe ich auch gemacht. Da kann man die eigene Neigung zu Stereotypen testen. Und da konnte man so wählen, also zum Beispiel Stereotyp schwarze Menschen, weiße Menschen oder Frauen, Männer oder heterosexuelle, homosexuelle Menschen und noch eine vierte habe ich vergessen. Und das funktionierte so. Also der Test wollte nicht messen, wie denkst du ganz grundsätzlich über diese Kategorien und die Leute, die in diesen Gruppen sind, sondern wie schaltet dein Gehirn, wenn es schnell entscheiden muss. Und das ging so, der Test ging so, da tauchten positive Begriffe auf, also sagen wir mal Vertrauen und Freude und schöne Dinge und negative Dinge, widerlich oder Schmerz oder positive und negative Begriffe ganz durcheinander. Und dazwischen dann tauchten Begriffe auf, die ganz eindeutig einer der beiden Gruppen zuzuordnen waren. Also da stand dann einfach homosexuell, heterosexuell oder homosexueller Mann, heterosexueller Mann oder so, die ganz eindeutig in eine dieser beiden Begriffe kamen. Und das Ganze ging schnell. Man sollte sich jetzt möglichst schnell, sollte man links oder rechts klicken. Also die Aufgabe, klicke bei allen positiven Begriffen und allen homosexuellen Begriffen rechts. Und bei allen negativen und allen heterosexuellen Begriffen links. Und dann wurde das natürlich vertauscht, die Seiten wurden vertauscht oder das Positiv-Negative vertauscht. Und es wurde eigentlich nur gemessen, wie viele Fehler macht dein Gehirn, wenn es schnell sein muss. Und wie lange dauert es so? Der Test misst eigentlich nur da und das. Und der Stereotyp liegt vor, wenn es deinem Gehirn deutlich leichter fällt, eine Gruppe mit den Positiven zu assoziieren und die andere mit den Negativen. Also nochmal, unser Gehirn funktioniert erstmal einfach so. Aber diese Geschichte hier, die kritisiert uns nicht dafür, dass unser Gehirn so funktioniert, aber sie will unsere, will die Stereotypen aufbrechen. Dass sie uns zumindest bewusst werden und wir dann anders handeln, als unser Gehirn es uns in der ersten Sekunde sagt. Jesus sagt quasi, lass dich mal von den Erlernten, oder lass mal dein Gehirn, ja, dein Gehirn kannst du nicht ändern, lass dich mal von den Erlernten deines Reaktionen deines Gehirns irritieren. Lass dich da drin mal irritieren. Denk und handle mal anders, als es dein gesunder Menschenverstand oder dein Denkapparat, der sehr schnell ist, im Urteilefällen, vorgibt. Man könnte sagen, denk mal gegen deine Natur oder handle mal gegen deine Natur, die hier oben, die, irgendwie das, was du hier für natürlich nicht hältst, das ist keine, was dein Gehirn dir so gelernt hat, was es so trainiert hat. Handle mal dagegen. Weil das ist Ethik, das ist Moral, das ist Haltung, das ist Werte, Überzeugung. Du handelst dann gegebenenfalls anders, als dein Impuls, dein erster, irgendwie dich drängt. Du handelst zum Beispiel gegen deine Angst. Ich weiß nicht, wie das damals war zwischen Samaritern und Juden, aber ich könnte mir vorstellen, Angst spielt da durchaus eine Rolle. Und wenn du das machst, riskierst du sozusagen Vertrauen, obwohl Misstrauen, und dein Gehirn würde dir das sagen, deutlich weniger riskant wäre. Du vermutest einfach mal Mitmenschlichkeit da, wo du nicht sicher bist, ob du sie finden wirst. So, das ist gar nicht leicht. Leider ist es ein ganz kurzer Weg zum Misstrauen und ein ganz schön langer Weg zum Vertrauen. Oder umgekehrt, es ist ein kurzer Weg zu Stereotypen und ein langer, solche Stereotypen wieder zu verlernen. Warum sollten wir das tun? Also man könnte ja zuerst mal denken, ja, das ist doch klar, warum man das machen soll. Man soll niemanden diskriminieren. Ja, aber ich habe mal überlegt, zum Beispiel, warum solltest du Menschen vertrauen, wenn das Leben oder wer auch immer dir beigebracht hat, Misstrauen ist besser? Ich habe kürzlich einer wütenden jungen Frau zugehört, die gute Gründe hatte, älteren weißen Männern grundsätzlich Misstrauen zu begegnen. Warum sollte sie das ändern? Also sie hatte tatsächlich gute Gründe auf ihrer Seite. Oder warum sollten Ukrainer in Zukunft Russen vorurteilsfrei begegnen? Warum sollten sie das tun? Es gibt eigentlich keinen Grund. So, oder jetzt weniger dramatisch, warum sollte ich davon ausgehen, dass die mir völlig fremden Leuten in der Penny-Schlange, dass das bestimmt alles gute Menschen sind? Vertrauenswürdige Leute, denen ich mein Handy geben kann, wenn die es mal danach fragen. Warum sollten wir das tun? Eine Antwort könnte lauten, ja, weil aus Misstrauen so leicht Diskriminierung wird und weil das schlecht Unrecht ist. Abgesehen davon, dass das ganz problematisch ist, wenn das die überlegene Gruppe von der Unterlegenen einfordert, ist das eigentlich nicht das Thema der Geschichte, die Jesus hier erzählt. Also es geht ihm hier nicht darum, dass Samaritaner diskriminiert werden. Es geht ihm darum, anderen ein Mitmensch zu sein, sagt er ja. Wer ist hier der Mitmensch gewesen? Also ich habe gedacht, drei Antworten, warum das wichtig sein könnte und dann drei Vorschläge, was man tun könnte, wie man es üben könnte. Also erstens eine soziologische Antwort, die lautet ungefähr so, man sollte Vertrauen wagen, auch zu Menschen, die man nicht kennt, weil Vertrauen den Einzelnen stärker macht, als er alleine wäre. Vertrauen macht uns stärker, als wenn wir alleine uns durchs Leben schlagen. Du musst Vertrauen riskieren, wenn du dein Leben nicht alleine meistern willst. Und das ist riskant, das bedeutet Kontrolle abgeben, das bedeutet dich verletzlich machen, das kann man ausnutzen. Ja, aber wenn du die großartige Erfahrung von Mitmenschlichkeit machen willst, dann musst du Vertrauen riskieren, sonst wirst du sie nicht machen. Die zweite Antwort könnte lauten, es geht ja auch nicht nur um uns und dich und mich, es geht nicht nur um dich, es geht um uns. Also es geht um das Größere. Es geht irgendwie, wir brauchen als Gesellschaft Mitmenschlichkeit zwischen Gruppen, die sich misstrauen. Das ist sozusagen ein höheres Ziel irgendwie. Und irgendjemand muss schlicht damit anfangen. Gegen das eigene Vorurteil. Einfach mal das Beste annehmen bei denen, wo man gelernt hat, vorsichtig zu sein. Und das Dritte wäre eine theologische Antwort. Dieser Samariter in der Geschichte, der ist so ein bisschen ein Spiegelbild von Jesus Christus selbst. Also so handelt eigentlich Jesus von Nazareth, ne? Selbstlos, dem dem in Not geratenen zugewandt, sich aufopfernd für den, noch viel Geld bezahlend und so. Und man könnte theologisch sagen, in jedem Menschen triffst du Christus. Nicht offensichtlich, aber sowas glaubt, also falls dir das neu ist, sowas glaubst du tatsächlich, wenn du Christ bist, glaubst du, dass du in jedem Menschen Christus begegnen kannst. Also handle entsprechend, folge nicht der Angst vor dem anderen, sondern folge der Hoffnung, dass du in ihm einen Mitmenschen triffst, wenn du selber ihm ein Mitmensch wirst. Das wären so drei Gründe, die mir so einfielen. Und dann habe ich gedacht, naja, das klingt jetzt aber alles furchtbar naiv. Also natürlich sollst du bei der nächsten Mail, wo ein nigerianischer Prinz nach deiner Kontonummer fragt, um dir eine Million zu überweisen, du sollst natürlich nicht mit Vertrauen reagieren. Oder den Typ mit dem Baseballschläger zu schnell auf einen Kaffee reinbitten oder so. Natürlich hat Misstrauen oftmals gute Gründe und Vertrauen bräuchte erstmal welche Gründe, ne, um dann Vertrauen aufzubauen. Und deswegen habe ich gedacht, was könnte man denn jetzt praktisch machen? Ich habe gedacht, das Erste könnte das sein, du könntest Vertrauen zu dem Fremden da riskieren, wo du dir die Enttäuschung gegebenenfalls leisten kannst. Also du könntest als Chefin deinen Mitarbeitenden zum Beispiel mehr Verantwortung anvertrauen und weniger auf Kontrolle setzen und mal schauen, was passiert. Und wenn das schief geht, wird ja wahrscheinlich das deinem Unternehmen nicht das Genick brechen. Also du könntest dir das wahrscheinlich leisten. Und wenn es gut geht, hast du aber richtig was Gutes gemacht. So, du könntest dem Teenager vertrauen und ihm deine Wohnung für die Party überlassen ohne 100 Regeln und dann guckst du mal, was passiert. Und wenn es schief geht, im schlimmsten Fall brauchst du ein neues Sofa oder du musst dem Teenager irgendwie den Vormittag über den Kopf, über die Kloschüssel halten. Aber das würdest du auch verkraften. Oder wenn du ein alter, weißer Cis-Mann bist, dann bist du geschichtlich eindeutig in der privilegierten Gruppe. Und dann wäre es eindeutig dein Job, Vertrauen zu riskieren in die junge Feministin und zu glauben, dass da irgendwas Gutes sie antreibt. Zum Beispiel. Vielleicht kostet dich das was. Ja gut, dann lass es dich was kosten. Also mein Punkt, mein erster wäre, der Ball, Vertrauen zu riskieren, liegt erstmal bei denen, die Enttäuschung verkraften könnten, weil sie in der stärkeren Position sind. Es gibt Leute, die können das nicht mehr verkraften. Das Zweite, was man machen könnte, wäre, etabliere einen neuen Umgang mit dem Risiko. Denn natürlich ist Misstrauen oder in Stereotypen denken und dann misstrauisch reagieren, das vergrößert erstmal eins, die Sicherheit. Und so funktioniert dein Gehirn. Darum mag es Vorurteile und Schubladen, weil es das Leben sicherer macht. Schnell Freund von Feind zu unterscheiden. Und wenn man halt ab und zu mal einen Freund also aus Versehen für einen Feind gehalten hat, einmal zu viel, so what, das ist nicht so schlimm, umgekehrt ist schlechter. So ungefähr. Also, wenn Sicherheit wichtig ist, oder das Wichtigste, und deshalb Risiko zu vermeiden, ja, dann ist Vertrauen schwierig. Dann geht man auch keinen Weg nach Jericho, denn da gibt's Räuber. Und dann hilft man auch niemandem an dem Weg nach Jericho, weil da gibt's Räuber. Aber du könntest, wenn du das ändern willst, ja mal üben, eine mutigere Haltung zum Risiko einzuüben. Du könntest ja mal denken, dass die Zukunft nicht dann eine bessere ist, wenn sie sicherer ist, sondern dann, wenn mehr Leute Vertrauen riskieren. So könnte man ja mal die Zukunft anschauen. So, und das Dritte, was helfen könnte, ist Kontakt. Kontakt hilft. Ich nehme an, zwischen Juden und Samaritern damals gab es weitgehend keinen. Und das ist natürlich ein Fest für Stereotypen. Kontakt zu den anderen hilft, um Stereotype ab und Vertrauen aufzubauen. Du könntest also einfach mal überlegen, wo in meinem Leben gibt es das eigentlich oder könnte es das geben, die anderen? Und wo wären da Kontaktflächen und könnte ich die mal bewusst suchen? Die Menschen, mit denen ich erstmal wenig zu tun habe. Wirklich herausfordernd ist das Ganze natürlich, und das klang einmal in der Predigt schon an, wenn wir nicht nur über Stereotypen reden, sondern über langjährige, erbitterte Feindschaft. Und ich schätze, den Konflikt zwischen antiken Juden und antiken Samaritern kann man nicht mit der heutigen Feindschaft zwischen Juden und Palästinensern vergleichen. Ich schätze, dass das unangemessen wäre. Aber als kleines Hoffnungszeichen, dass Vertrauen sogar dort möglich ist, wo jahrelang schreckliche Gewalt herrschte und immer noch herrscht, und die macht Vertrauen ja eigentlich unmöglich. Als kleiner Hoffnungslicht habe ich gedacht, ich empfehle euch zum Schluss, also am Anfang war das Buch Im Tal, Und jetzt eine Arte-Doku, wie Kriege enden. Wer die noch nicht geguckt hat, guckt die mal an. Arte-Mediathek, wie Kriege enden. Und da gibt es ganz am Ende eine Szene, wo ein jüdischer und ein palästinensischer Mann auf einer Bank sitzen und davon erzählen, warum sie keine Angst voreinander haben.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.